Wir schlagen den zweiten Korintherbrief auf. Paulus hat zwei Briefe geschrieben an diese Gemeinde. Aber wie es auch bei anderen Briefen der Fall war, durften diese Briefe herumgereicht werden, auch bei anderen Christen in anderen Gruppen. Der erste Brief war eine Besprechung von verschiedenen Fragen und Themen, die ganz besonders Korinth betrafen. Und dennoch hat Paulus diesen Brief allen Christen in der damaligen Welt zur Verfügung gestellt. Gleich im Gruß sagt er, was er hier den Korinthern schreibt, das sei für alle, überall, an jedem Ort. Wer immer denselben Herrn anrufen würde, der dürfe diesen Brief lesen. Denn was den Korinthern zur Bewahrung und Hilfe dient, das kann ja auch anderen Christen zur Bewahrung und Hilfe dienen. Und so ist der erste Korintherbrief sehr, sehr allgemein anzuwenden. Wir sind dankbar, dass er aufgehoben wurde und bis zu uns kam. Denn wir haben bis heute noch sehr ähnliche Probleme, nicht wahr? Er ist heute noch sehr aktuell. Es ist gesagt worden, dass die Bibel aktueller ist als die Zeitung von morgen früh. Gott hat schon im Voraus gewusst, was wir brauchten. Der zweite Korintherbrief ist auch für Christen, die nicht nur in Korinth wohnen. Aber dieses Mal ist der Kreis, der weitere Kreis, etwas enger gezogen. Er sagt, der zweite Brief sei für die Christen in Korinth und alle in Achaia. Achaia ist der südliche Teil von Griechenland. Griechenland ist geschichtlich in zwei Teile aufzuteilen. Der obere Teil, der nördliche Teil, hieß Makedonien. Und der südliche Teil hieß Achaia oder Griechenland oder Hellas. Manchmal war es ein Land mit einer Regierung, manchmal war es zwei Länder, je nachdem die Geschichte die Wogen geschoben. Zu dieser Zeit weiß ich nicht, ob es ein Land oder zwei waren, es waren wahrscheinlich ein Land. Auf jeden Fall war alles unter römischer Herrschaft. Aber die Römer haben ja auch zum Teil örtliche Regierungsgewalt in die Hände der örtlichen Behörden gegeben. So haben wir hier ein Gebiet, das Achaia heißt, und in diesem Gebiet gibt es offenbar ähnliche Probleme wie in Korinth. Allerdings werden in diesem Brief nicht so sehr Probleme in Korinth besprochen, als Probleme, die diese Gemeinde mit Paulus hat. Das Problem scheint, das soll man zur Kenntnis nehmen, das Problem, das diesem Brief zugrunde liegt, scheint bei Paulus zu liegen. Es werden Paulus Vorwürfe gemacht. Und Paulus ist genötigt, Stellung dazu zu nehmen. Warum? Weil Paulus ein Bote Gottes ist, wie ein Prophet des Alten Testamentes. Das heißt, er spricht das, was der Herr spricht. Mit einem Jesaja kann er sagen, so spricht der Herr. Dies ist, was Jesus Christus, der Herr, zu sagen hat. Ich gebe es euch genau weiter. Er hat mir die Botschaft gegeben. Und ich gebe sie so weiter, wie er sie mir gegeben hat. Ich bin ein Prophet, ein Apostel, ein Gesandter, der seine Botschaft unmittelbar von Jesus Christus bekommen hat und in der Autorität von Jesus Christus weitergibt. Weil er in dieser Qualität ein Bote Gottes ist, ist es wichtig, dass man Vertrauen zu ihm hat. Sonst wird man die Botschaft Gottes nicht bekommen. Wenn sie nämlich den Boten ablehnen, werden sie mit ihm auch seine Botschaft nicht mitbekommen, werden sie diese nicht zu Herzen nehmen. So weiß also Paulus, wenn ich diesen Christen helfen will, ja, wenn ihnen überhaupt geholfen werden soll, dann müssen sie Vertrauen zu mir gewinnen. Wie bekomme ich dieses Vertrauen wieder zurück? Die Gemeinde war allerdings offenbar in etwa drei Gruppen aufgeteilt. Die Grenzen dazwischen waren wahrscheinlich fließend. Es scheint eine Gruppe zu haben, wohl eine größere, die hatte immer noch Vertrauen zu Paulus. Die hielt zu ihm. Und im ersten Teil des Briefes scheint er sich besonders, nicht nur, aber besonders an diese Gruppe zu richten. Es ist ein Vertrauensverhältnis vorhanden. Die zweite Gruppe, oder besser sage ich jetzt, die dritte Gruppe war eine ganz anders gesonnene. Da hat es solche, die Paulus nicht verstehen konnte. Und deshalb lehnten sie ihn ab. Sie hatten eine andere Auffassung vom Evangelium. Sie schienen die Auffassung zu haben, die auch heute sehr verbreitet ist, weshalb der Brief sehr aktuell ist. Sie schienen die Auffassung zu haben, dass das Christentum, die Botschaft von Jesus Christus, uns zu glanzvollen Menschen macht, zu Menschen, die etwas hier auf der Erde, in der Welt darstellen. Mit dem heutigen Denken zum Ausdruck gebracht, können wir vielleicht sagen, sie macht wohlhabend, sie macht gesund, das sind Könner und so weiter und so weiter. Menschen, die Eindruck machen. Und wenn solche Boten, solche Prediger in Korinth vorbeikamen, die auf dieses äußerliche Erscheinen Wert legten, dann haben sie diese für bessere Vertreter der Christusbotschaft aufgefasst als Paulus, der ja ganz bewusst den unteren Weg bereit war zu gehen, der bereit war zu leiden, ja, der auch eine in der Öffentlichkeit etwas kümmerliche Gestalt darstellte. Der wurde nicht immer geheilt von seinen Schwierigkeiten, körperlichen Schwierigkeiten, von seinem Augenleiden zum Beispiel. Der hat wirklich gelitten. Und sein Auftreten, seine Rede dürfte etwas schwach sein, wenn er redet, wenn er Vorträge hielt. Und das konnten sie nicht vereinbaren mit der Christusbotschaft. Sie meinten, Christus ist ein König und er macht uns gleichsam zu glanzvollen, beeindruckenden Menschen. Und so hatten sie mehr Vertrauen zu anderen, die auf das Äußere Wert legten. Wir haben solche Christen heute. Wir haben ganze Bewegungen, die Wert legen auf das Äußere. Die Kleidung muss ganz genau so sein. Die Farbe der Krawatte muss mit der Jacke ganz genau übereinstimmen. Jede Bewegung muss geschickt sein. Der Scheinwerfer muss ganz genau gezielt sein. Zur richtigen Zeit muss das Licht im Saal gedämpft sein. Und das Licht vorn muss sich bewegen, je nach den Akteuren auf der Bühne. Ja, es ist eine Bühne, denn es wird unterhalten. Es wird etwas Beeindruckendes gegeben. Jedes Wort hat den richtigen Tonfall. Jedes Wort ist das richtig gewählte Wort. Und was man zusagt, ist beeindruckend. Du wirst es besser haben. Komm nur zu Jesus. Deine Gebete werden erhört, deine Wünsche werden erfüllt. Ja, heute sagt man, willst du ein Auto? Nun, habe den Mut, dir gerade das Auto vorzustellen, das du dir wünschst. Welche Farbe? Stell dir das Auto vor. Welche Größe? Stell es dir vor. Vergegenwärtige dir das in deiner Fantasie. Welche Marke? Sage es dir. Spreche es aus. Denn das gesprochene Wort ist Prophetie. Du bekommst, was du denkst und was du sprichst. Wort des Glaubensbewegung heißt sie. sehr beeindruckend. Und kein Wunder, dass viele Menschen dann einem solchen Boten hinterherlaufen. Paulus hätte da sehr klare Worte zu sagen. Und in diesem Brief sagt er auch hier und da sehr klare Worte. Aber er geht nicht mit dem Hammer vor, sondern er beginnt in sehr sanfter Weise bei der Gruppe, die Vertrauen zu ihm hat. Dann geht er weiter zur nächsten Gruppe, die zwischen den zwei Gruppen steht oder liegt, nämlich die Unentschiedenen, die nicht genau wissen, wo sie dran sind, wem sollen wir mehr Vertrauen schenken, diesen oder den beeindruckenden Apostel, Boten des Christus. Er wendet sich dann scheinbar an diese und letztlich, in den letzten Kapiteln, etwa 10 bis 13 oder 10 bis 12, wendet er sich an die letzte Gruppe und nimmt sie so richtig vor. Aber nicht bevor er Fundament gelegt hat, wie eine Brücke gelegt hat. Aber er will sich vergewissern, dass er jeden in der Gemeinde auf der Seite, nicht nur auf seiner Seite, sondern weil er Christus hier auf der Erde vertritt, auf der Seite Christi weiß. Paulus braucht Vertrauen, auch heute. Der Brief hat dieselbe Absicht immer noch, dass wir zu Paulus, einem Schreiber der Heiligen Schrift, Vertrauen haben. Das hat nicht jeder. Wir haben heute in sogenannten evangelikalen Kreisen, dessen Vertrauen in Paulus und in einige andere Schreiber der Heiligen Schrift angeschlagen ist, untergraben worden ist. Wir müssen wieder neu Vertrauen haben zu den Boten, die Gott gebraucht hat, um uns seine Offenbarung zu geben. Volles Vertrauen. Denn, wie Petrus sagt, Gott hat heilige Männer gebraucht, Geheiligte, ihm ganz hingegeben, ihm ganz zur Verfügung stehend. Solche Boten hat er gebraucht. Und er hat sie geführt, getragen, sagt Petrus in 2. Petrus 1, durch seinen Heiligen Geist, sodass, was sie sagten, wahre Deutung war von dem, was Gott zu sagen hatte. Wir sollten also diesen Schreibern, diesen Boten der Schrift Vertrauen schenken. Und was sie geschrieben haben, ist genau Gottes Wort. Wir haben ein Wort in 2. Timotheus 3, Vers 16. Das wird manchmal zu ungenau übersetzt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, heißt es, oder einige sagen inspiriert. Vielleicht gibt es noch andere Übersetzungen, Geist gewirkt und so weiter. Diese Übersetzungen werden dem Grundtext nicht gerecht. Wenn wir das Wort eingeben gebrauchen oder vornehmen, das lateinische Wort für eingeben ist inspirieren. Ist genau dasselbe. Eigentliche sinngemäß. Inspirieren heißt mit Geist versehen. Spiritus, der Geist, in, wie im Deutschen, in. Inspirieren, mit Geist versehen. Mit Geist oder Geist eingeben. Geistqualität in den Text hineinlegen. Aber das ist nicht, was Paulus sagt. Paulus sagt nicht, wir haben hier einen Text, und jetzt wird ihm Leben, Geist, Sinn, Bedeutung eingegeben. Er ist da wie Adam, eine Hülle oder ein Gefäß von Ton. Und jetzt versieht Gott ihm mit dem lebendigen Odem. Das ist nicht das Bild. Wir haben nicht zuerst ein Gefäß und ihm wird Leben eingegeben. Wir haben nicht zuerst Wort Gottes. Und nachträglich wird es zu Gottes Wort. Sondern Paulus sagt, die Schrift ist von vornherein Gott gehaucht. Wenn wir sprechen, hauchen wir. Wir bringen Lufthauch über Stimmbänder. Und so entsteht Kommunikation, Sprache. Die Schrift hat Gott zur Quelle, nicht zum Korrektor, zum Verbesserer. Die Schrift war nicht erst da und dann kam Gott. Nicht erst der Mensch und dann Gott, sondern erst Gott. Und er holte sich Männer und gebrauchte sie wie Sprachrohre. Keiner von uns ist Sprachrohr, nur die Männer der Schrift und die Propheten der Schrift. Bei ihnen kam vorne raus, was hier, oder hinten besser, was hier vorn reinging. Ich kenne das Sprachrohr noch aus der Zeit, wo wir keine elektrischen Mikrofone und Lautsprecher hatten. Da holt jemand dieses Sprachrohr und spricht in das hinein, und dadurch, dass das Rohr eine gewisse Länge hat und dort etwas breiter ist, kann es verstärkt werden. Das ist ein Sprachrohr, und der Mensch ist ein Sprachrohr. Gott gebraucht ihn, er, Gott, ist im Unsichtbaren, im Stillen gleichsam, aber er spricht. Und so kann das Sprachrohr, der Mensch, sagen, so spricht der Herr, Zitat. Und was er sagt, ist ein Geist gefüllt. Jesus sagt, meine Worte sind Geist. Sie sind Leben, die Worte selbst. Und die Worte von Petrus und Johannes und Paulus sind später dasselbe, was die Worte von Jesus waren. Deshalb habe ich nicht gern diese Bibeln, die die Worte Christi rot drucken. Im englischen Sprachraum hat es viele solche Bibeln. Words of Christ in Red. Unfug, ja. Das ist irreführend. Jedes Wort der Bibel ist genauso Gottes Wort wie die Worte von Jesus Christus. Sie sind nicht besser oder mehr Gottes Wort. Was Paulus sagt, ist Gottes Wort. Und wenn wir den zweiten Korintherbrief aufgeschlagen haben, haben wir Gottes Wort aufgeschlagen. Weiter. Gottes Wort ist von vornherein Gottes Wort. Gott hat gesprochen, gehaucht, und die Apostel haben es niedergeschrieben. Und das ist jetzt Gottes Wort. Und es ist nicht so, dass Gott erst durch sein Wort sprechen würde, wie wir das bis heute immer noch in evangelikalen Kreisen wähnen. Da schlägt jemand in der stillen Zeit seine Bibel auf und betet vorher, o Herr, rede zu mir durch dein Wort. Er braucht gar nicht zu beten, nicht das zu beten, so beten braucht er schon. Was sollte er beten? Öffne mir das Ohr, öffne mir die Augen, aber nicht sprich, denn hier spricht er. Sie müssen nicht bitten, Gott spricht, er spricht hier, dies ist sein Reden. Ja, aber es sagt mir oft nichts, so, seit wann? Jedes Mal, wenn Sie Wort Gottes hören, sagt es Ihnen das, was es sagt. Ja, aber es trifft mich nicht, doch es trifft Sie. Ja, aber ich Ja, was? Was denn? Ich weiß, was Sie meinen oder was man meint. Irgend so einen Eindruck, der gemacht wird, nicht wahr? Oh, jetzt merke ich, jetzt redet Gott. Moment einmal. Jetzt ging Ihr Ohr auf. Jetzt kam es der Leitung lang nach zu Ihnen. Aber gesprochen wurde schon längst. Verstehen Sie das? Kennen Sie den Unterschied? Dies ist Gottes Reden, und ich muss mich einmal darauf einstellen, dass es Gottes Reden ist. Und ich habe nicht zu beten, Herr, rede, sondern Herr, gib Gnade zum Hören. Er spricht schon, er muss nicht gebeten werden zu reden. Es muss gebetet werden, um Gnade zum Hören, zum Sehen, die Wunder in seinem Gesetz. Aber vertrauen wir darauf, dies ist Gottes Reden. Und ob es mir Eindruck macht oder nicht, das ist völlig unabhängig davon, ob Gott spricht oder nicht. Wir verwechseln nämlich den Zeitpunkt, wann wir merken und wann Gott gesprochen hat. Und wir denken, dass der Zeitpunkt, wann es mir aufgeht und ich merke etwas und ich verstehe es, das sei der Zeitpunkt des Redens. Nee, nee. Der Zeitpunkt des Redens war der Zeitpunkt, als Gott dieses schreiben ließ, als er es sprach. Und Sie haben es heute gelesen und dann sprach es zu Ihnen. Der Zeitpunkt, als es zu Ihnen sprach, war der Zeitpunkt, als Sie es lasen oder hörten, je nachdem. Das ist der Zeitpunkt des Redens. Der Zeitpunkt des Vernehmens kann ein späterer sein. Und der Grund, weshalb ich nicht vernehme oder gleichsam höre, was er sagt, kann verschieden sein. Oft ist es Sünde, oft ist es Mangel an Wachstum. Ich bin noch nicht so weit, ich kann noch nicht verstehen, es ist alles Kauderwelsch. Ja. Aber Gott spricht, nur ich kann nicht verstehen. Dann muss ich beten, wie der Psalmist: Herr, öffne mir die Augen und ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Öffne mein Ohr, ich möchte hören, was du sagst, denn du bist am Reden. In der Offenbarung lesen wir von Stimmen und Blitz und Donner. Gott spricht, nicht nur in seinem Wort, sondern nicht nur sein Wort, die Bibel ist sein Reden, sondern er redet auch in der Natur. Er redet durch politische Ereignisse, durch Erlebnisse, die wir in unserem einzelnen Leben machen. Und die Offenbarung ist voll von solch einem Reden. Stimmen. Stimmen bei Blitz und Donner, Gericht. Und die Menschen tun nicht Buße. Sie verstehen das Reden nicht, weil sie es nicht wollen. Ihr Herz ist nicht eingestellt auf den Schöpfer, auf den, der ihr Retter sein will. Und sie müssen untergehen. Aber Gott versucht es, er ruft sie, er gibt ihnen eine Gelegenheit, er spricht. Nicht nur mit dem Wort oder in diesem Wort. Dies ist nicht nur sein Reden, Krankheit kann sein Reden sein. Allerlei andere Wege gebraucht Gott. Aber wir wollen jetzt auf Gottes Wort hören. Wir fangen an zu lesen, das Grußwort, den Eingangsgruß. 2. Korinther 1, Verse 1 und 2. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und Timotheus, der Bruder, der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dieser Eingangsgruß hat drei Teilchen. Hier ist die Rede von grüßenden Männern, von Gegrüßten und von einem Grußwort. Wer sind die Grüßenden? Nicht notwendigerweise die Schreiber. Dass Paulus der Schreiber ist, das entnehmen wir dem ganzen Brief. Aber dieses erste Wort gibt uns in erster Linie Grüßende an, denn Schreiber ist nicht Timotheus, Schreiber ist Paulus. Aber wir haben hier zwei genannt, Paulus und Timotheus. Das heißt, wir haben hier Grüßende genannt, nicht Autoren, obwohl einer von diesen der Autor ist. Also, es grüßen zwei Männer. Paulus, der Kleine, Vielleicht war Paulus klein von Gestalt, es war sein zweiter Name. Der erste Name war Saulus, möglicherweise, weil er zum Stamm Benjamin gehörte. Möglicherweise war er nach dem großen König, dem ersten Israels, genannt. Aber damit er sich nicht aufblähe, hat Gott es zugelassen, vielleicht so direkt geführt, dass er noch einen zweiten, einen demütigeren Namen bekam. Und Paulus ist sehr klein geworden, sehr stark zusammengeschrumpft, in zweifachem Sinne vom hohen Ross geholt. Ja. Er wurde gedemütigt. Und während seines Lebens ist er immer kleiner geworden. Was mit Johannes dem Täufer geschah, geschah mit Paulus. Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Er kann sagen, ich bin der Geringste unter allen Aposteln. Und dann kann er später sagen, ich bin der Geringste unter allen Gläubigen, unter allen Heiligen. Und am Ende seines Lebens, ich bin der Größte unter Sündern. Ich bin es nicht wert, Jesu Eigentum zu sein, aber er ist der große Retter, der sich meiner annahm. Er war barmherzig. So schreibt er an Timotheus. Er weiß um seine Verdorbenheit, aber er weiß um die Gnade Gottes. Paulus, der Kleine. Gott hat ihn klein gemacht, ihn, den großen Pharisäer, den Nachkommen Sauls. Gott hat ihn klein gemacht, aber dann wieder groß gemacht. Und in den Augen von uns, der Gemeinde, ist er sehr groß. Für viele der Größte unter den Aposteln. Das tut Gott. Aber zuerst macht er uns schwach. Und davon weiß Paulus, in diesem Brief etwas zu sagen. Er legt sein Inneres offen, legt es dar, wie in keinem Brief, den er sonst uns hinterlassen hat im Neuen Testament, entblößt er sein Herz und zeigt uns, wie er denkt, wie er lebt. Und das ist auch das Thema des Buches. Er zeigt den Korinthern, die so schnell an den äußeren, beim äußeren Glanz stehen bleiben, er zeigt ihnen, wie Christus dachte und lebte. Und dass wir genauso denken und leben sollten, nicht weil wir Christus imitieren, dann leben wir, wie Jesus lebte und sind, wie Jesus ist. Aber das geht dann durch Schwachheit, durch Schwächerwerden hindurch, damit seine Kraft, wie es dann auch im zweiten Teil dieses Verses, 2. Korinther 4, Vers 7 heißt, damit die Kraft sei Gottes und nicht von uns. Paulus, der Kleine und dennoch der Große, Apostel, was heißt das? Ein griechisches Wort, verdeutscht. Der Gesandte hat verschiedene Anwendungen. Im Neuen Testament ebenfalls verschiedene Anwendungen. Manchmal ist es einfach ein Delegierter einer Gemeinde. Wenn eine Gemeinde jemanden mitschickt mit der Gruppe, die mit dem Geld, das gesammelt worden war, für die Christen in Israel, wenn jemand dann mitreist aus seiner Gemeinde, ist er ein Vertreter der Gemeinde. Paulus schreibt im Grundtext Apostel, er ist euer Apostel. Ein Gesandter, er führt eure Gedanken durch, euer Denken. Euer Herz geht mit diesem Geld, das er gegeben hat, und er vertritt euer Denken. Und dann gibt es andere Apostel. Es gibt den Barnabas, Timotheus, Silas und andere, die sind auch Boten Gottes gesandt, wie wir heute Missionare haben. Missionare ist übrigens dasselbe Wort, nur kommt es vom Lateinischen. Und so haben wir in der deutschen Sprache verschiedene. Wir haben ein deutsches Wort, Gesandter, ein lateinisches Wort, Missionar, und wir haben ein griechisches Wort, Apostel. Sind reichlich versehen. Es dürfte also nichts daran hindern, das zu sein, nicht wahr? Nun, es gab solche Missionare, Vorbilder für uns. Dann gab es Apostel ersten Ranges, solche, die auch Missionare waren, die die Kunde von Christus hinaustrugen, aber sie hatten ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekommen. Da waren etwa 13 oder 14. Oh, nicht mehr. Die 12 Ersten, einer versagte und wurde ersetzt durch Matthias, so schreibt es uns Lukas, und er schrieb durch den Heiligen Geist. Hinzu kam ein weiterer Paulus, aber auch der Halbbruder unseres Herrn, der leibliche Halbbruder, Jakobus, wird in der Apostelgeschichte Apostel genannt. So haben wir also solche, die ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekamen. Auch Matthias, das war die Voraussetzung, dass er hinzugezählt werden konnte. Der andere, es waren ja zwei, hatte seine Botschaft auch von Christus gehört, aber er kam nicht zur Zahl der Apostel, aber hatte die Qualifikationen. Nun, es hat solche Apostel, und Paulus gehört zu dieser ersten Reihe. Zudem haben wir noch eine weitere Reihe von Aposteln, eine höhere Reihe, noch eine höhere Reihe, denn unser Herr Jesus wird Gesandter genannt. Gott hat ihn in die Welt gesandt, um uns zu erlösen. Er wird in dem Hebräerbrief Apostel genannt. Und Jesus sagt es auch. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, sandte und hingab. Der Vater hat mich gesandt, und er tut immer, was sein Gesandter, sein Sender ihm aufträgt. Und der Heilige Geist, sagt Petrus, ist ebenfalls ein Apostel. Das kommt in der Übersetzung nicht notwendigerweise zum Ausdruck, aber Petrus gebraucht das Wort Apostel als Tätigkeitswort. Und dann kann es auch Engel geben, die gesandt werden. Das sind himmlische Apostel. Aber bei den irdischen Aposteln sind die 12, 13 oder 14 die Erstrangigen, und die haben ihre Botschaft unmittelbar von Gott, von Jesus Christus bekommen. Und wenn sie sprechen und schreiben, dann spricht und schreibt gleichsam Jesus Christus. Wir haben Gottes Wort aus ihrem Munde. Die anderen sagen auch Gottes Wort weiter, wenn sie es zitieren, wie sie es gelesen oder gehört haben. Aber sie haben ihre Botschaft nicht notwendigerweise direkt von Jesus Christus bekommen, wie Titus und Barnabas und Silas und so weiter. Apostel hier heißt ein unmittelbarer Vertreter und Gesandter Jesu Christi, und hinter ihm steht die wichtigere Person. Er steht im Vordergrund, weil er geschickt worden ist von dieser Person, aber er spricht und tut nur, was sein Sender ihm aufgetragen hat. Es geht also nicht um ihn, sondern es geht um den Sendenden, Jesus Christus. Paulus will den Korinthern mitteilen: Ich bin ein Apostel Jesu Christi, nehmt meinen Brief als sein Wort an euch auf. Dadurch wird die Gemeinde geadelt. Sie darf ein zweites Schreiben aus dem Himmel bekommen. Sie bekommen mit diesem Brief Gottes Wort. Und sie müssen sich entscheiden, ob sie auf dieses Wort hören wollen oder nicht. Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes. Auch das müssen die Korinther zur Kenntnis nehmen, denn Paulus hat sich nicht selbst zum Apostel gewählt. So wie der Hebräerschreiber später sagt, niemand macht sich zu einem hohen Priester. Er wird zu einem hohen Priester gemacht. Und auch Jesus wurde zu einem hohen Priester gemacht. Paulus sagt zu den Korinthern: Nicht ich selbst habe diesen Weg gewählt, ich wählte einen anderen. Diametrisch diesem entgegengesetzt. Aber er hat mich eingeholt und hat mich herumgeholt, und nun bin ich sein Vertreter. Bitte glaubt mir das, kann er gleichsam sagen. Es schreibt hier jemand, der den Willen Gottes vertritt. Dies ist Wille Gottes und ich bin sein Bote durch den Willen Gottes. Niemand von uns hat sich selbst erwählt. Jesus Christus erinnert seine Boten daran, seine Apostel, nicht ihr habt euch erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, gepflanzt. Aber das ist eine sich bewegende Pflanze, damit ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Und Timotheus, das ist der zweite Grüßende. Und von ihm sagt Paulus, der Bruder. Schnepel sagt, es kann wohl nichts Besseres von jemandem gesagt werden, als dass er ein Bruder ist, der Bruder. Das heißt, dass er neu geboren wurde. Er ist ein Kind Gottes. Er gehört zur Familie Gottes, zur Familie des Himmels. Mitbürger, schreibt Paulus an die Epheser in Kapitel 2, Mitbürger mit den Heiligen in Gottes Familie, Bruder. Timotheus wird auch nach Korinth gesandt. Paulus sagt von Timotheus, hier ist ein Bruder, nehmt ihn an. Er lässt euch grüßen. Er ist eins mit mir in meiner Einstellung. An die Philipper kann er schreiben, ich habe keinen anderen Mitarbeiter, der so gesonnen ist wie ich. Und er war ja wie Jesus gesonnen. In Kapitel 2 des Philipperbriefes sagt er, wie Jesus gesonnen war. Und so sollten die Philipper auch gesonnen sein. Und er schreibt dann im Weiteren, wie er gesonnen ist, genauso wie Jesus. Was er später sagt, ab Vers 17 ist es wohl, das ist gleichsam eine Wiederholung von dem, was er ab Vers 5 sagt. Jesus Christus verließ den Himmel, verließ seine Herrlichkeit und es ging immer tiefer hinab bis zum Tode am Kreuz. Und diesen Weg bin ich bereit zu gehen, sagt er mit Vers 17. Er ist bereit, wie ein Trankopfer ausgegossen zu werden über dem Glauben der Philipper. Wenn er bei ihnen Glauben bewirken will, Glauben an den Herrn Jesus, Vertrauen, und wenn es ihm dann dabei das Leben kostet, dann soll es. Und dann sagt er, dann freue ich mich. Und bitte freut ihr euch mit mir, wenn ich sterbe, weil ich euch helfen wollte. Darüber soll man sich freuen? Doch. Wenn jemand sein Leben für mich ließ, soll ich mich freuen? Das ist eine Freude aus himmlischer Perspektive. Wir freuen uns nicht, dass er starb. Wir freuen uns über seine Liebe zu mir. Paulus scheint den Philippern zu sagen, kennt ihr oder habt ihr im Blickfeld die höchsten Gedanken? Könnt ihr euch auf die höchste Perspektive einstellen? Kennt ihr die höchste Freude? Denkt ihr so, wie Gott denkt? Und das will Gott bei uns wecken. Paulus hat einen Mitarbeiter, Timotheus, der ist genauso bereit, sein Leben zu geben wie er. Timotheus wanderte auch ins Gefängnis. Davon lesen wir im Hebräerbrief, nicht wahr? Er ist auch diesen Leidensweg gegangen, wie Paulus. Der Bruder, aber nicht nur der Bruder von Paulus, sondern der Bruder der Korinther, der so gleichsam zwischen Paulus und den Korinthern steht. Er ist mir gleich und er ist auch euch gleich. Er liebt euch, er identifiziert sich mit euch. Eure Verlangen sind seine Verlangen, eure Nöte sind seine Nöte. Die Korinther haben auch gelitten, das lesen wir weiter in Kapitel 1. Und Timotheus hat Mitgefühl mit ihnen. Der Bruder, so stellt er ihn vor. Und jetzt kommen die Gegrüßten ran. An wen schreibt er? Der Gemeinde Gottes. Der Gemeinde Gottes. Was ist Gemeinde? Nun, wir halten uns für bibeltreu. Ja? Wir halten uns für die, die eine andere Auffassung von Gemeinde haben als andere. Kontrollfrage. Was ist gemeint? Sie müssen nicht antworten, aber ich gebe hier einige Beispiele von der Art und Weise, wie Gemeinde gebraucht wird und man kann sich kontrollieren. Da sagt man auch in unserer Gemeinde in Basel, wir gehen heute Abend in die Gemeinde. Was meint man? Man meint den Saal, aber der Saal ist keine Gemeinde. Wo ist Ihre Gemeinde? Straße sowieso, Nummer sowieso. Nein, nein. Ein Teil der Gemeinde wohnt, wo wir jetzt wohnen. Ja, das ist Gemeinde Jesu. Da ist Gemeinde in Horb oder in dieser Gegend. Wo immer Sie, die Sie Christen sind, wohnen, da ist Gemeinde Jesu. Denn Sie sind Gemeinde Jesu, wir. Ja, ja, wir sind noch keine Gemeinde, das ist ein zweites Beispiel. Wir sind eine Gruppe, wir haben einen Hauskreis, aber es geht Richtung Gemeinde, liest man. So, sind Sie noch nicht Christen? Es geht Richtung Gemeinde. Sind Sie lauter Unbekehrte, die offen sind für das Evangelium und die jetzt suchen und hoffen, eines Tages sich zu bekehren? Nein, wir sind schon Christen. Ja, und warum sind Sie denn nicht Gemeinde? Ja, wir sind noch nicht organisiert. So ist Gemeinde organisiert. Die Schrift kennt diese Gemeinde nicht. Ja, aber es heißt doch Gemeinde in Korinth und Gemeinde in Kolosse. Ja, es waren Christen, die da waren. Aber sie waren nicht organisiert. Sie waren im Übrigen schon Gemeinde, bevor sie, wenn sie meinen, Organisation heißt, sie haben Ältesten und so weiter, ich weiß nicht, was noch dazu zählen soll, vielleicht sogar Mitgliedschaft, die kennt die Schrift auch nicht. Aber wenn man an Älteste denkt, dann lesen wir in der Apostelgeschichte 14 von Gemeinden, die schon Gemeinden waren, bevor sie Ältesten hatten. In jeder Gemeinde, heißt es, haben Paulus und Barnabas Älteste eingesetzt, haben für sie Älteste gewählt. Sie waren also schon vorher Gemeinde. Können wir heute so gebrauchen, wie wir das deutsche Wort Gruppe gebrauchen. Es war einfach eine Gruppe von Gläubigen. Ja, die Bibel unterscheidet aber doch Ortsgemeinde und Allgemeingemeinde. So, wie? Wie? Ja, es heißt doch Gemeinden. Ja, so schon. Aber genauso, wie wir von kleineren Gruppen und größeren Gruppen sprechen können. Es ist ein großes Fest angesagt irgendwo. Vielleicht eine Konferenz. Und eine Gruppe aus Obertalheim reist dorthin. Und andere Gruppen reisen dorthin. Und wenn sie alle zusammen sind, sind sie auch noch eine Gruppe? Natürlich. Nur ist die Gruppe jetzt größer. Einzelne Menschen fließen zusammen und es ist jetzt eine größere Gruppe. Das ist Gemeinde. Die Römer haben das sehr gesund gedacht. Die Griechen hatten eine etwas andere Auffassung wohl, aber die Römer haben so gedacht. Für sie war scheinbar, die haben das Wort Gemeinde auch gekannt, diesen Gedanken, und Ekklesia, in ihrer Sprache war das wohl das Imperium, aber das war die Gemeinde. Rom hatte sich erweitert, oder? Es scheint so zu sein, dass die Gemeinde in Rom, die politische Gemeinde in Rom, sich erweitert hat. Und jetzt konnte man ein Bürger Roms werden, auch wenn man in Philippi wohnt oder in Athen oder irgendwo in Spanien. Und wenn ein solcher Bürger Roms irgendwo hinreiste, wurde er nicht in die Ortsgemeinde, in die Ortsversammlung, politische Gemeinde dort, die Versammlung dort, erst aufgenommen als Mitglied, damit er mitsprechen konnte. Er konnte sofort mitsprechen, denn er war Gemeinde Rom. Und wo immer solche Bürger waren, dort war er Mitglied. Das heißt, ganz praktisch, ich bin Mitglied der Gemeinde Obertalheim. Das heißt, Gemeinde Gottes heißt wiedergeboren, ist identisch. Die Bibel kennt nicht zwei Ebenen von Mitgliedschaft zum Leib Jesu. In dem Moment, wo sie ein Gläubiger werden in Jesus Christus, in dem Moment, wo ihr Herz gewaschen wird durch das Blut Jesu Christi, in dem Moment, wo sie wiedergeboren werden, werden sie hinzugetan zur Gemeinde Jesu Christi, ob die im Himmel oder auf Erden ist. Eine große Gemeinde. Nicht erst später Mitglied werden. Sie dürfen akzeptiert werden, angenommen werden, aufgenommen werden, in dem Sinne, dass man Ja zu ihnen sagt. Das sollte man tun. Aber dadurch werden sie nicht Mitglied der Gemeinde. Sie sind schon, weil sie Mitglied jeder Gemeinde von Christen sind. Deshalb sollten sie aufgenommen werden. Paulus schreibt das auch an die Römer. Nehmt einander auf, wie Jesus Christus euch aufgenommen hat. Und wie hat er uns aufgenommen? So wie er uns aufnahm an dem Tag, als wir zum Jesus Christus kamen. Paulus schreibt an alle Christen in Korinth, egal wo sie sich versammelt haben, jeder soll diesen Brief zur Kenntnis nehmen. Egal in welcher Verfassung er ist, egal in welchem Stadium von Wachstum er ist, egal wer er ist, ist er Gemeinde Jesu, ist er Christ, dann soll er diesen Brief lesen. Und er soll ihn zur Kenntnis nehmen an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Und samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind, zweimal da ein Wort für den ganzen Umfang. Eins hat mit der Zahl zu tun, das andere mit der Geografie. Ganz Achaia, in jeder Ecke, in jedem Ort, wo immer es Christen gibt, dort sollen alle Christen diesen Brief zur Kenntnis nehmen. Denn die Probleme von Korinth haben offenbar einen Einfluss gehabt auf die Christen in der Umgebung. Wir leben nie auf einer wirklichen Insel, sondern unser Leben, ob schlecht oder gut, hat immer wieder einen Einfluss. Er strahlt etwas aus. Jeder oder jemand sieht uns. Und irgendwo werden Wellen geschlagen. Durch meine ganze Haltung, durch das, was ich sage oder nicht sage, durch mein Leben. Jemand sieht mich. Paulus weiß, dass das Problem mit den Korinthern nicht auf Korinth begrenzt ist. Und deshalb will er, dass der Brief auch von anderen Gruppen von Christen zur Kenntnis genommen wird. Samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Sie sind Heilige. Wunderbar. Das ist tröstend. Das ist tröstlich. Denn wir haben in Korinth sonderbare Typen. Wir haben dort Menschen, denen es geistlich nicht so gut geht. Aber Paulus nennt sie Heilige. Bin ich einmal gewaschen im Blute Jesu Christi? Bin ich ein Nachfolger Jesu? Ich mag immer wieder stolpern, aber ich bin ein Heiliger. Und weil ich heilig bin, soll ich heilig leben. Aber ich bin zuerst heilig und soll dann sein, was ich bin. Paulus nennt sie Heilige. Ganz Gottes Eigentum, durch das Blut erkauft und durch den Heiligen Geist versiegelt, Eigentum Jesu gemacht, das ist ein Heiliger. Heilig ist nicht ein Wort, das so sehr einen Gerechten beschreibt, als jemand, der ein Eigentum ist. Ich habe manchmal dieses Beispiel gebraucht, ich kann das jetzt zum Schluss gebrauchen, um das Wort heilig zu verdeutlichen. Einigen von Ihnen dürfte es bekannt sein. Wir nehmen einmal die Situation im alten Israel. Sie sind in der Wüste Sinai und es soll jetzt die Stiftshütte, wie Luther das übersetzt, Zelt der Zusammenkunft, es soll diese jetzt gebaut werden. Mose hat die Pläne von Gott bekommen und jetzt soll es losgehen. Es wird jetzt Material gesammelt. Unter anderem wird auch Erz gesammelt. Kupfer, das Wort ist wahrscheinlich etwas allgemein, dieses Metall. Es wird Haar gesammelt vielleicht und Tücher und so weiter, aber unter anderem auch jetzt dieses Metall. Die Spiegel jener Zeit bestehen aus diesem Metall, Kupfer oder Erz. Und jetzt sagen sich die Frauen in den verschiedenen Zelten, da könnten wir auch etwas beitragen. Da hat eine Frau vielleicht nur einen, dann ist sie bereit, auf den zu verzichten. Man muss ihn immer wieder polieren, damit er auch einigermaßen spiegelte. Es war nicht so deutlich wie Glas, undeutlich, wie Paulus das einmal schreibt. Aber es war ein Spiegel, es war eine Hilfe, sich selbst zu sehen. Und jetzt sagt sich eine Frau, ich will meinen Spiegel abgeben, sodass man ihn gebrauchen kann für Gott, um dieses Haus zu bauen, dieses Zelt zu bauen. Aber der ist etwas schmutzig geworden, ich muss ihn jetzt sauber machen. Und holt ein Tuch und poliert ihn ganz schön, schaut noch einmal rein zum letzten Mal. Ach, schöner Spiegel, ganz sauber. Ja. Nicht um sich selbst zu betrachten, sondern um zu sehen, ob der Spiegel gut ist. Ja. Und jetzt nimmt sie ihn sorgfältig, vielleicht sogar eingepackt oder eingewickelt, und nimmt ihn dorthin, wo gesammelt wird. Und da sind schon andere Spiegel. Und sie händigt diesen Spiegel aus, gibt ihn vielleicht einem der Priester. Und was macht der Priester? Er wirft ihn einfach so auf den Haufen. Und die Frau schaut, und er wird ganz verkratzt. Ja. Aber er war jetzt heilig. Vorher war er auch heilig. Das heißt, er war ihr zugeordnet, er gehörte ihr. Stand ihr zur Verfügung. Sie verfügte über den Spiegel. Und sie nahm ihn und vergab ihn, gab ihn weiter an Gott. Und jetzt war er Gottes Eigentum. Und das nannte man geheiligt. Gott zugeordnet. Von ihr jetzt abgesondert. Sie hat ihn abgegeben. Und jetzt war er Gott heilig. Wie er aussah, das war zweit- oder drittrangig. Er konnte jetzt verkratzt werden, sollte ja sowieso eingestampft werden und verschmolzen werden, ja, weil das neue Gegenstände geben sollte für die Stiftshütte. Es kam nicht auf den Glanz an, sondern es kam auf den an, dem er gehörte. Und so kommt es nicht so sehr darauf an, wie wir aussehen, schon gar nicht äußerlich, sondern wem wir gehören. Und wenn Jesus uns erkauft hat, mit seinem Opferblut, dann sind wir mit hohem Preis erkauft und wir gehören ihm. Und was immer wir tun, davon können auch wir sagen, nach dem Willen Gottes. Ist das die Losung, die über meinem Leben steht? Dem Herrn geheiligt wie an der Stirn des hohen Priesters. Heiligkeit dem Herrn. Und alles tun nach dem Willen Gottes. Das schenke uns der Herr. Das waren die Eingangsverse. Aber noch nicht ganz. Ich bin noch nicht ganz fertig. Aber wir setzen morgen, so der Herr will, fort.